Hause gehört?
Das Stadtgespräch in, aus und über Korbach.
Haben Sie gehört? Haben Sie gehört?
Kämpfe, 20 Siege, 17 Mal K.O. Mario Jassmann ist der Spross des bekannten Korbacher Jassmann-Clans. Er ist in die Fußstapfen getreten von Onkel Manni Jassmann und von seinem Vater Reinhard Jassmann. Ich bin total froh, dass er heute hier sitzt. Wir plaudern ein bisschen. Werner Hankel sitzt an meiner Seite und wir fühlen ihn jetzt mal auf dem Zahn, was es mit dem Boxen so auf sich hat. Bei der Recherche, Mario, habe ich festgestellt, dass wir zwei eine große Gemeinsamkeit haben.
Ja, welche? Mhm. Erstmal guten Abend. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Wir haben uns total gefreut. Also, wir haben eine große Gemeinsamkeit. Du kannst jetzt raten. Wir sehen beide verdammt gut aus, ja, das wissen wir. Das ist es aber nicht.
Okay.
Aber wir haben beide die totale Angst vor der Waage.
Ja.
Jeden
Tag. Bei mir beruflich,
Tag.
Bei dir vielleicht privat.
Mhm, jede Woche. Sag mal, welche Rolle spielt das Gewicht bei dir und was bedeutet für dich gesunde Ernährung? Starten wir mal so.
Also im Boxen, du guckst jeden Tag auf die Waage. Aha. Ob du es willst oder nicht. Mhm. Manchmal auch mehrmals. Und das ist schon mal so der Kampf vor dem Kampf. Also das ist halt in der wochenlangen Vorbereitung, wo du wirklich jeden Tag nachgucken musst und dann musst du dich gesund ernähren, du musst wirklich gucken, was du isst und so in den letzten Wochen oder letzte Woche, wenn du dann noch auf dein Gewicht kommen musst, dann bekommst du auch manchmal schon schlechte Laune, weil dir vielleicht die Kohlenhydrate fehlen oder, aber ich habe eigentlich jetzt einen ganz guten Ernährungsplan, dann komme ich mein Ziel mal sehr nahe, da kann ich jede Woche ein Kilo verlieren, ohne Kraft zu verlieren.
Wie machst du denn das? Würde mich brennend interessieren.
Also ich esse morgens keine Kohlenhydrate. Ich esse Fleisch, Fisch, Eier.
Zum Frühstück?
Genau.
Okay.
Wurst, Käse. Also alles ohne Vollkornprodukte oder deswegen kein Zucker. Es darf noch nicht mal Milch und Kaffee sein. Ja. Und dann fühle ich mich ein bisschen fitter und Fettverbrennung geht gleich los.
Und du machst natürlich auch nebenher noch so ein bisschen Sport. Also mit der Ernährung könnte ich eventuell schaffen, mit dem Sport wird es ein bisschen schwieriger.
Genau, der Sport muss sein. Wenn du sportlich erfolgreich sein willst, dann musst du halt auch ein bis zweimal am Tag trainieren.
Wie ist dein derzeitiges Kampfgewicht?
Oh, das ist leicht drüber. Also jetzt nach Weihnachten und jetzt zwischen den Jahren, da wird natürlich immer ein bisschen gefuttert. Aber das soll natürlich auch so sein. Also man kann ja nicht das ganze Leben lang nur hungern und nur aufs Gewicht achten, das geht auch gar nicht. Das soll auch gar nicht so sein. Und jetzt habe ich wahrscheinlich so 6 Kilo drüber, um die 80 Kilo habe ich jetzt.
Und in den Ring steigen darfst du mit wie viel Kilo?
Ich bin jetzt eine Gewichtsklasse aufgestiegen, aber ich kann das Mittelgewicht, Supermittelgewicht, beide Gewichtsklassen kann ich boxen. Ich kann auch in beiden das Gewicht bringen. Das Supermittel geht nach englischen Pfund, also umgerechnet auf die Kilos, bis 76,3 Kilogramm. Und das ist natürlich deutlich einfacher für mich. Das sind ja, wie gesagt, schon so 5, 6 Kilo, die ich jetzt runter machen müsste.
Das ist schon eine Hausnummer.
Ja, aber das Mittelgewicht, da habe ich dann immer schon 8 bis 10 Kilo runter gemacht. Das
waren
dann 72,5. Aber wenn man sich wirklich dann strikt an die Ernährung hält und dann auch die Süßigkeiten weglässt, über den Zeitraum von 10 Wochen, so lang ist ungefähr immer die Vorbereitung, dann kriegt man das auch ganz gut hin. Und dann ist wirklich, du musst nur diszipliniert sein. Du kannst dich satt essen, das ist das Schöne. Du musst halt nur bestimmte Sachen weglassen zur bestimmten Zeit und dann ist kein Problem.
Wer macht dir den Ernährungsplan? Wer steht dir da zur Seite?
Also, wo ich zu den Profis gewechselt bin, musste ich mir ja was einfallen lassen. Entweder boxe ich jetzt bis 72,5 oder bis 76,3. Und 76,3, das sind schon mal die Leute, die vorher in der Vorbereitung 85 Kilo wiegen. Und damit anfangen. Ja, dann habe ich mir gedacht, du musst runter. Du musst runter. Und ein guter Freund von mir damals, der Marc Lubetzky, der hat sein Personal Training in Mittelhessen, das ist so ein Sportstudio, Ernährungsstudio, also macht halt auch ein bisschen was anderes wie die herkömmlichen Fitnessstudios. Ja, und der hat mir das dann, diesen Plan hat er zurechtgelegt und hat auch wunderbar geklappt bis jetzt. Ja.
Sehr gut. Werner, das ist eine Möglichkeit auch, dass wir die Weihnachtskilos wieder runterkriegen.
Ich habe kaum welche drauf.
Okay, gut.
Ich habe gearbeitet.
Glücklicher.
Dann kommen wir wieder zum Thema.
Ich habe auch gearbeitet.
schon gesagt. Dein Vater war erfolgreicher Boxer, Reinhard Jassmann, dein Onkel war auch Profiboxer. Bist du mit dem Boxen groß geworden? Hast du das quasi mit der Muttermilch aufgesogen?
Ja, so jetzt nicht ganz, aber ich habe schon so quasi in die Wiege gelegt bekommen. Ich bin, wo ich 4, 5 Jahre alt war, bin ich immer schon mitgefahren zu den Kämpfen. Habe meinem Vater sozusagen ein bisschen in der Kabine geholfen oder die Mundschütze oder die Handtücher zurechtzulegen oder die Klamotten rauszusuchen. Mhm. Und ja, es hat mir gefallen. Also Boxen fand ich dann schon sehr faszinierend. Irgendwie, es war auch so ein bisschen, es war einmal furchteinflößend, aber auch faszinierend zugleich.
Ja.
Also wenn du dann als kleiner Junge unten am Ring stehst.
Hat man dann auch Angst um den Papa manchmal?
Also mein Papa habe ich nicht boxen sehen.
Ah, okay.
Also nur auf Videos. Aber so die Jungs, die dabei waren und so, und dann stellt man sich schon mal vor, wie das ist, wenn man selber da oben steht. Mhm. Und mir hat das dann, irgendwie hat mir das gefallen, hat mich gereizt, ja.
Wann hast du angefangen?
Meinen ersten Kampf habe ich mit 12 gemacht.
Wow. Mhm.
Ja, dann hat die Mama gesagt, wenn du nicht gut in der Schule bist, dann wird das erstmal nichts. Ja, weil es war auch vorher immer so, ich bin nicht gleich aufs Boxen. Ich wollte immer boxen, aber meine Eltern haben mich da sehr zurückgehalten, sie wollten das nicht. Weil sie wissen ja, was es für ein harter Sport ist.
Mhm.
Und, aber ich habe mich nicht so davon abbringen lassen.
Aber du warst ja dann ganz erfolgreich unterwegs, erstmal als Amateurboxer.
Ja, also ich muss sagen, ich habe den ersten Kampf gemacht mit 12. Den habe ich auch gleich verloren. Und dann hat meine Mutter auch gesagt, werd erstmal besser in der Schule. Mhm. Sonst wird das nichts mit Boxen. Kannst du trainieren, aber keine Kämpfe machen. Und nach einem Jahr haben sie dann die Hoffnung aufgegeben und gesagt, ach komm,
okay, dann
mach doch. Da ist mein Vater dann auch wieder mehr ins Training gegangen. Also vorher hat sich auch ein bisschen zurückgezogen gehabt. Aber wie gesagt, wenn mein Sohn boxen möchte, dann gucke ich halt, dass das auch vernünftig abläuft, dass er vernünftig trainiert und dass er auch vernünftige gegen gleich starke Gegner in den Ring geschickt wird. Das ist ja manchmal so, dass da wirklich unpassende Duelle zustande kommen.
Mhm.
Das wollte er halt nicht.
Und dein Vater war von Anfang an auch dein Trainer?
Genau, genau. Mhm. Er hat dann angefangen, mich zu trainieren und wie gesagt, gleich den Erstkampf verloren. Da ist man natürlich dann schon mal... Ja, aber man fragt sich schon, ist das jetzt so dann doch der richtige Sport für mich?
Naja.
Und, aber ich erinnere mich noch daran, wie ich da oben stand und dann habe ich mir gedacht, ach du Gott, willst du dir das dann... Ich weiß noch, die letzte Runde von dem Kampf mit 12 Jahren, ich kann mich noch genau trainieren. Da habe ich mir gedacht, oh verdammt.
Wo war der Kampf?
Der war in Marburg.
Mhm.
Ich habe 45 Kilo gehabt damals, war 12 Jahre alt. Und ich habe mir so gedacht, ist das jetzt wirklich das, was du willst? Weil ich war fix und fertig. Der Kampf, der war 10-mal härter als das Training. So konnte man sich das gar nicht, also hätte ich mir nie träumen lassen. Und ja, aber ich bin dran geblieben.
Du standst ja nicht als irgendwer im Ring, sondern als ein Jassmann.
Mhm.
War das eine starke Hypothek oder eine stärkere Belastung. Rampe?
Es war eine Belastung. Also ich glaube, die Leute erwarten einfach viel mehr, aber von Michael Schumacher damals, der Sohn, der konnte auch nicht gleich Auto fahren, wo er geboren ist. Das ist einfach so.
Ja.
Also ich glaube, es war mehr Augenmerk auf mich, dass ich eigentlich viel mehr zeigen müsste, wie ich eigentlich konnte.
Mhm.
Und das fand ich halt im Nachhinein, ja, es hat mich irgendwie härter gemacht, aber damals hat mich das auch belastet.
War es auch eine Hilfe in irgendeiner Form?
Nein, keinesfalls. Also es war eher wirklich belastend gewesen, weil die Leute halt Sachen erwartet haben, wie sie mit dem Namen in Verbindung gebracht haben.
Mhm.
Aber das kannst du als Junge, als Anfänger gar nicht leisten. Das geht doch überhaupt nicht.
Mhm.
Und ja.
Mario, wann stand das für dich fest? Du bist jetzt seit 2014, wenn ich das richtig gelesen habe, im Profigeschäft. Wie hat sich das entwickelt? Wann hast du diese Entscheidung getroffen, ich will das tatsächlich zu meinem Beruf machen?
Mhm. Ja, also Boxen ist ja mein Leben und es wäre ja schlimm, wenn ich irgendwas anderes machen müsste, wie zu boxen, weil man, ich finde, jeder Mensch sollte das machen, was ihm Spaß macht und wenn er damit noch Geld verdienen kann, dann ist es toll. Bei mir war es halt so und das war eigentlich schon immer so mein Traum. Ich konnte jetzt nichts damit richtig anfangen, wie ist das Profigeschäft, wie verdienst du dein Geld, das habe ich dann nachher alles nach und nach rausgekriegt, aber ich bin auf jeden Fall froh, dass ich den Schritt gemacht habe und es läuft wunderbar.
Also du kannst davon leben, du verdienst damit Geld.
Genau. Ich hab noch eine Anstellung bei der Stadt in Wolfhagen.
Mhm.
Da bin ich sozusagen noch 20 Stunden die Woche angestellt.
Ja.
Das ist dann sozusagen für Versicherung und Absicherung.
Ja.
Und habe dann auf jeden Fall schon mal ein kleines Einkommen, sag ich mal, und den Rest verdiene ich durchs Boxen.
Du hast eine ganz normale Ausbildung aber erstmal gemacht.
Genau, genau. Und das empfehle ich halt auch jedem. Ich bin Fachangestellter für Bäderbetriebe. Habe ja, die Ausbildung in Arolsen gemacht und ja, in dem Beruf arbeite ich jetzt heute halt noch.
Auf deiner Facebook-Seite, da bist du ja sehr aktiv und ich folge dir auch seit geraumer Zeit und nimm das immer zur Kenntnis alles und bin ganz gespannt, was wieder Neues passiert. Du hast mal gesagt, Boxen ist ein Gentleman-Sport. Jetzt verbinden wir in Deutschland mit Gentleman und Boxen genau einen Namen, nämlich Henry Maske. War das für dich ein Vorbild? Ist das ein Boxer, der dich auch mitgeprägt hat?
Also ich bin auf Facebook, auf Instagram und auf YouTube.
Ich nehme alles
also
zurück.
Alle drei Kanäle. Und ja, also Henry Maske war jetzt nie jemand, der mich jetzt so fasziniert hat. Mhm. Also ich habe lieber Darius Michalczewski zum Beispiel boxen sehen. Henry Maske, das war, ja, also ich konnte nichts da großartig mit anfangen.
Was macht für dich einen guten Boxer aus? Was ist das Vorbild? Du hast eben jemanden genannt.
Also ich finde, das muss einfach vom Charisma stimmen. Also der Boxen, das ist ein Gesamtpaket.
Persönlichkeit.
Aus Persönlichkeit, aus sportlicher Sicht, aus Vorbild. Und dann auch noch vielleicht, da hat jeder so eine andere Interpretation vom Kampfstil. Und ich mag dieses Boxen, was Henry Maske gemacht hat, nicht.
Also das ist ja oft im Leben so, nicht nur im Boxring, dass man sich quasi einen Rücken sucht, dem man folgen kann. Und sagt,
ja,
da wo der hinmarschiert, da will ich auch hin.
Ja.
Welchen Boxer würdest du folgen, wenn du die freie Wahl hättest, egal welche Epoche?
Das kann ich jetzt nicht so sagen. Also ich folge, glaube ich, generell Menschen, die Erfolg haben. Also Menschen, die wirklich alles tun dafür, dass sie Erfolg haben. Also das finde ich gut, das finde ich faszinierend. Und ich glaube, da kann sich jeder ein Beispiel dran nehmen. Also in den USA sind viele, viele gute Boxer unterwegs. Und ich gucke mir auch die Kämpfe unheimlich gerne an. Saul Canelo Alvarez zum Beispiel. Oder beim MMA ist Conor McGregor, der halt auf seine Art die Leute begeistert. Ob man das jetzt mag oder nicht, aber auf jeden Fall, die Leute haben was gebracht.
Ja. Kann man sich da immer noch mal was abgucken? Wie ist das beim Boxen? Oder so in bestimmten Situationen bestimmte Schläge? Oder geht das gar nicht in diesem Sport?
Doch, das geht auf jeden Fall. Ja. Also du kannst ja schon mal, ja, heutzutage ist ja alles auf YouTube einsichtig.
Ja.
Du kannst dir Kombinationen angucken. Du kannst dir Trainingsmethoden angucken.
Mhm.
Wie trainiert der das? Da gucke ich mir auf jeden Fall immer mal was ab. Und die eine oder andere Kombination, die habe ich mir auch schon da abgeguckt. Ja.
Okay.
Doch. Und dann studierst du die ein paar Mal am Samstag ein und wenn es zu deinem Kampfstil passt, dann klappt das auch. Ja.
Ich denke, sehr wichtig sind auch solche YouTube-Videos, zum Beispiel, wenn es darum geht, einen bevorstehenden Gegner kennenzulernen, zu lesen und herauszufinden.
Genau.
Bist du das alleine oder hast du dann auch Unterstützer?
Also ich glaube, ich kann das schon ganz gut. Ich lasse dann halt auch nochmal meinen Vater drüber gucken oder meinen Promoter oder. Aber so meine Taktik, die habe ich dann meistens schon selber trainiert, wenn ich mir ein, zwei Kämpfe von ihm angucke. Und dann weiß ich halt eigentlich auch schon, was ich zu tun habe, ja.
Du hast eben nochmal deinen Vater, genau, ins Spiel gebracht. Welche Rolle spielt der auch jetzt noch in deinem Leben? Also der war so der Impulsgeber fürs Boxen, war auch, als du ein junger Heranwachsender warst, war ein Vorbild. Welche Rolle spielt er jetzt in deinem Leben? Ist er immer noch dein Ratgeber?
Ja, also schon. Er ist auch viel Organisator, also was jetzt Trainingsmöglichkeiten oder Kontakte, zum Beispiel Sparringspartner oder, also angeht.
Ratgeber, Freund,
ja, auf Trainer, jeden Fall, auf jeden Fall. Aber er ist immer, wie soll man sagen, er will natürlich das Beste für seinen Sohn und dann guckt er natürlich auch so ein bisschen das Pessimistische. Da guckt er dann, das hast du jetzt nicht so gut gemacht oder so, in Hoffnung, dass ich mich verbessere, ja.
Was hat er dazu gesagt, als du gesagt hast, Papa, ich fahre jetzt mal mit ein paar Jungsfreunden in die USA und guck mir mal da das Training an?
Ich glaube, auf der einen Seite fand das gut, auf der anderen Seite war er ein bisschen skeptisch, ja, mach du mal, ne? Aber ich glaube, so im Endeffekt, nachher war er doch ganz froh, dass ich es gemacht habe.
Sag mal kurz, wie ist das zustande gekommen? Also ich habe das auch ihr habt auch tolle Filme gedreht aus dieser Zeit. Du warst dieses Jahr im Herbst, war das, glaube ich, oder im Sommer, Spätsommer, in den USA in verschiedenen
Box-Gyms,
okay.
Jawohl.
Hast dich da fit gemacht, hast dir Sachen abgeguckt? Wie sind die Kontakte zustande gekommen? Das würde mich nochmal interessieren.
Also von mir war es eigentlich schon immer mal ein Traum, dahin zu fliegen und da mit zu trainieren. Und ich habe dann den David Heiser als Freund und den Christian Wolf, und die sind ja beide Filmemacher. Mhm. Und da haben wir gesagt, habe ich gesagt, was können wir da nicht mal hinfliegen oder so, was wollt ihr an Geld haben? Und die haben gesagt, komm, wir machen das nur, wir brauchen nur einen Flug, und das, ich sage, das kriegen wir hin.
Cool.
Und dann habe ich das Geld über einen Sponsor besorgt bekommen. Mhm. Und da haben wir gesagt, komm, jetzt machen wir das mal. Ja, dann sind wir da hingeflogen.
Ja, aber du musstest doch vorher Termine machen.
Ja, die Boxer, also ich habe mich ja auch umgehört, und das ist einfach genauso wie hier. Wenn du irgendeinen Boxtrainer hier anrufst, der sagt, ja, komm vorbei, mach doch. Und so ähnlich ist es da drüben auch. Ich habe vorher noch den Cutman Stitch Duran, das Stitch, Stich, also Verletzung, Cutman.
Ja, ja, das hört sich schon irgendwie ein bisschen gefährlich an, finde ich.
Genau. Der stand zum Beispiel in der Ecke von Klitschko mehrfach. Der hat denen die Hände getaped, der hat dem, wenn die Augenbrauenverletzung da war, hat er...
Mal fix genäht?
Genau, so, also... Ja, mit den Mitteln, die dann im Ring zur Verfügung getaped, sind.
Das kann man dann nur tapen, ne?
Ja, dann schmierst du erstmal Vaseline drauf mit Adrenalin. Das stoppt dann die Blutung. Weil mehr kannst du im Kampf nicht machen.
Ja.
Der Rest musst du dann nachher dann halt auch, muss dann wirklich genäht werden und so. Mhm. Und da gibt es dann halt schon ein paar Tricks. Und das ist wirklich so ein, der ist auch im neuen Rocky, in dem Creed hat er mitgespielt. Also das ist wirklich eine Legende. Und den
Stitch,
genau. Okay. Genau, den habe ich in Hamburg kennengelernt. Und das war eigentlich ganz lustig gewesen. Ich stand da, ich habe einen Kumpel, der auch nochmal gekämpft hat, und stand ich so sozusagen in der Ecke, und vorher stand er da, und dann sag ich, das ist doch Stitch Duran. Der so, ja, das ist Stitch Duran. Und dann bin ich da hingegangen. Und dann meinte er, habe ich gefragt, kann ich ein Foto machen? Er so, yeah, but you look like a fighter. Und ich so, yeah, I am. Und dann kamen wir so ein bisschen ins Gespräch, und dann habe ich ihm halt gesagt, dass ich auch in die USA kommen möchte. Und er so, hat mir seine Karte gegeben, hier hast du meine Nummer, ruf mich an. Und dann fragt er mich, in welcher Gewichtsklasse kämpfst du? Und ich hatte vorher viel Kraftsport gemacht, weil es war so eine trainingsfreie Zeit für Kraftsport. Und sagt er, you are a cruiserweight. Ich so, no, middleweight. Oh. Und so, also es sind 20 Kilo Differenz dazwischen. Also er hat mich schon ein bisschen schwerer eingeschätzt. Und das war eigentlich wirklich eine lustige Begegnung. Und er hat mich dann auch gleich bei Instagram geedit und war wirklich cool. Den haben wir dann in den USA auch wieder getroffen.
Und den hast du tatsächlich dann einfach, hast zum Hörer gegriffen und hast ihn angerufen, hey Stitch, ich komme mit ein paar Kumpels jetzt in die USA geflogen, können wir dich besuchen?
Genau.
Mach uns was klar.
Genau, wir hatten das so geplant gehabt, 9 Tage in Los Angeles und 6 Tage in Las Vegas. Und er sagt, ja, ich bin noch am Wochenende bei Gennady Golovkin in New York in der Ecke. Ich kann leider nur einen Tag. Und ich sage, ist egal, wunderbar, wo können wir hingehen? Dann sagt er, ja, geh in Mayweather Boxing Club oder City Boxing Club, das sind sehr gute Freunde von mir. Und Montag bin ich auf jeden Fall in City Boxing Club. Und ja, da sind wir dann hingegangen. Dann kam er auch, hat mir die Hände vom Sparring getaped, was wir vorher ausgemacht haben. Habe ich mit einem sehr guten Mann, der ist im Olympiateam von den USA, habe ich mit dem Sparring gemacht, er hat mir die Hände vorher getaped.
Taped Stitch anders als andere?
Also, wenn er die Hand fertig hat, dann dauert es eine Minute, und bei anderen Leuten dauert es 20 Minuten. Der guckt da, zack, 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 zack. Und ich hatte ja meinen Cutman und Physiotherapeuten Kevin de Bruyne dabei, für ihn war das natürlich auch ein Highlight. Und natürlich, er hat es dann Zeit gelassen, hat erklärt und so.
Sehr cool, ja.
Sehr cooler Mann. Also auf jeden Fall, wir haben uns echt mega gefreut. Aber auch die anderen ganzen Leute, die wir kennengelernt haben vorher in Los Angeles, Freddie Roach, Hall of Fame Trainer von Manny Pacquiao, mehrfache Weltmeister Trainer, also das war schon super. Also sehr offen. Alle sehr offen. Du kommst da wirklich hin und du bist einer von denen. Und sie nehmen, der Freddie Roach hatte seine Assistentin dabei gehabt, Marketing. Und der hat die weggeschickt. Er hat gesagt, hier, bleib mal ruhig. Ich bin mich jetzt mit den Jungen am Unterhalten. Ne?
Cool.
Also es war schon... Ja. Und der ist schwer krank. Ne? Der Parkinson, schwer Parkinson. Und ich habe ihn dann gefragt, weil da gibt es nochmal einen extra Raum. Ich habe das mal gesehen auf dem Video. Und Wo ist dieser Raum? Dass dann wirklich, wenn die richtigen Stars trainieren und so, wenn die dann wirklich Einzeltraining brauchen oder Einzelsparring, dass sie dann wirklich da diesen Raum haben. Der so, ja, komm mit, ist kein Problem. Und ich so, ich will nicht stören. Ich so, nein, komm mit. Und morgen trainierst du mit meinem ersten Assistenztrainer, der hält dir die Bratzen, geh hoch, wir machen das schon und so. Also
die haben dir richtig Tipps gegeben, du konntest was mitnehmen, du hast davon richtig profitieren können.
Und die haben sich richtig Zeit genommen, ja.
Ja.
Überall, wo wir hingekommen sind, das war ein Traum.
Du hast gesagt, Boxen in Amerika ist ein völlig anderer Sport oder ist was ganz anderes. Wie hast du das gemeint?
Also Boxen ist da wie, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, an jeder Ecke gibt es einen Boxgym.
Mhm.
aber auch, das wird ja im Fernsehen übertragen, es gibt da Pay-Per-View, also die Leute bezahlen, dass sie Boxen sehen können. Hier regt sich einer auf, wenn er mal bei Sky 30 Euro im Monat bezahlen muss.
Ja, ja.
Die bezahlen teilweise 100 Dollar pro Kampf, den sie sehen. Also sie sehen einen Arm Boxen und bezahlen 100 Dollar. Hier ist ja alles frei und das ist eine ganz andere Begeisterung.
Mhm.
Wir waren zum Beispiel in Los Angeles gewesen, da hat Sean Porter gegen Errol Spence geboxt.
Habt ihr den Kampf angeguckt?
Den haben wir uns gesehen, wir haben uns auch gute Karten gegönnt, wir waren relativ weit vorne.
Ja.
Und das war schon einfach mega die Stimmung. Das ist, ja, das ist ein ganz anderes Gehype, das ist die Leute, die feiern das. Die feiern aber nicht nur den Sport, die feiern auch dieses Event drumherum, ne? Mit der Show und das ist in den USA ganz anders.
Ja. Aber, und vom Boxen, also was sind so, ich meine, du wirst uns jetzt keine Geheimnisse preisgeben, aber gibt es da auch Unterschiede beim Schlagen? Sind die schneller, sind die moderner?
Ja, die Leistungsdichte ist schon wesentlich höher wie hier. Das ist ganz klar. Also wenn es viele Sportler da sind, ist natürlich auch klar, dass viel mehr sich gegenseitig gepusht wird. Und die arbeiten halt viel besser zusammen.
Mhm.
Hier wird das Amateurboxen und das Profiboxen wurde jahrelang, Jahrzehnte strikt getrennt.
Ja.
Jetzt probieren sie gerade eine Verbindung zu schaffen, aber es ist eigentlich schon 10 Jahre zu spät. Die ganzen erfolgreichen Athleten, die ganzen erfolgreichen Länder, da trainieren die Amateure und die Profis zusammen.
Mhm.
Weil man kann nur voneinander lernen. Und das ist hier wirklich jahrelang unter der Führung des Deutschen Boxverbands, der Amateure, ist versäumt worden. Es wurde eigentlich immer dagegen gearbeitet.
Ist ja eigentlich ein völliger Quatsch, weil jeder Profi war mal vermutlich ein Amateur.
Genau.
Und von diesen Erfahrungen können ja eigentlich alle profitieren.
Und genau, so ist es. Und bei den Sparringspartnern, ja, wir sind wirklich nicht viele Boxer hier in Deutschland. Da muss man gucken, dass man die alle unter einen Hut bekommt, dass alle zusammen trainieren können. Jeder kann da wirklich nur von jedem lernen. Ob das ein Klitschko, der holt sich auch nicht nur Profi als Sparringspartner, der holt sich vielleicht auch 4 Amateure, dann boxt der eine 3 Runden mit Klitschko, der andere 3 Runden und der nächste.
Mhm.
Das ist dann wirklich, aber dann wird er auch gefordert.
Ja. Mhm.
Und Klitschko muss sich halt auch auf die schnellen Leute, weil das Amateurboxen ist ein ganz anderer Sport wie das Profiboxen. Aber es ist trotzdem, man kann unheimlich viel voneinander lernen.
Mario, trainierst du in Korbach?
Ich trainiere in Korbach, ja.
Und mit wem gehst du ins Sparring?
Ich habe vereinzelt ein paar Leute, aber das ist auch nicht so. Also bei mir war das damals so gewesen, dass ich immer Lust hatte, mich mit besseren Leuten zu messen. Mhm. Ich wusste, da kommt ein guter Mann, Sparring, ja sofort. Da hätten sie mich nachts um 12 angerufen,
okay.
Weil das einfach weil ich mein Können überprüfen wollte und ich wollte auch noch mal was lernen. Ich wollte mal sehen, wo ich stehe und ich wollte auch mich mit solchen Leuten messen. Wenn du gegen solche Leute im Sparring gut aussiehst, da gibt dir das ganz anderes Selbstwertgefühl und gibt dir das auch eine ganz andere Motivation. Da sagst du, du bist auf dem richtigen Weg. Und die Jungs von heute sagen, ach, jetzt muss ich mit so einem starken Mann machen, kriege ich vielleicht auch ein paar harte Treffer oder so. Ach nee, die Oma hat ja heute vielleicht Geburtstag, bleibe ich lieber mal zu Hause. Und deswegen ist das auch wirklich ein
Kurs. Also du findest gar keinen, der
mit dir... Nein, eigentlich nicht. Ich habe den Gulam, schöne Grüße an dich. Das ist einer, der immer mal kommt und dann sagt, ja... Aber 3 Runden, ja, kriege ich hin. Mit 3 Runden ist mir für den Anfang ist okay, aber ich brauche eigentlich um Einstieg ins Sparring 6 Runden. 6 Runden, da machst du 2-3 Mal 6 Runden, dann gehst du auf 8 Runden, 10 Runden.
Okay.
Und das ist dann halt auch wirklich meine Kampfdauer erreicht.
Also liebe Podcast-Hörer, jetzt kommt der Aufruf an alle Korbacher, wer nämlich mal freiwillig mit Mario Jassmann in Sparring will, dann bitte hier melden.
Ich tue euch auch nicht richtig.
Werner, du hattest eine Frage.
Ja, ich hatte noch mal eine Frage eben. Du hast gesagt, es gibt im Moment nicht so viele Boxer in Deutschland.
Ja.
Wenn ich so zurückdenke an die Zeit, in der dein Onkel Profi wurde, das war eine Zeit, in der Boxen eigentlich in der Öffentlichkeit nicht so ein breites Thema war.
Ja.
Dann gab es Zeiten, wo Henry Maske, Axel Schulz plötzlich die Bildschirme dominierten, nicht zuletzt auch die Klitschkos. Was für eine Phase sind denn jetzt gerade? Ist das eine Boomphase oder wieder so eine eher ruhige Phase zum Boxen?
Also wir sind, wir hatten ein richtiges Tief. Das war so vor 2-3 Jahren, da war es Boxen am Ende. Die Öffentlich-Rechtlichen hatten sich aus Boxen zurückgezogen, ARD und ZDF damals. Und damals ging ja dann auch Universum daran pleite, die haben ja dann aufgehört. Sauerland ist sozusagen jetzt auch pleite. Und wenn das Fernsehgeld nicht da ist, dann wird auch kein Boxen mehr gezeigt. Das ist einfach so, weil das Boxen, die Boxer und die Promotoren leben vom Fernsehen. Das ist jetzt in Deutschland ist noch SS-Boxing, die laufen auf MDR. Da hätte ich jetzt auch mein Debüt gemacht in Prag. Ich konnte leider aufgrund einer Rückenverletzung nicht kämpfen.
Ist es ausgeheilt? Geht's dir besser?
Ja, also es ist. Ich habe im Sparring einen Schlag auf den Rücken bekommen und die ersten 4-5 Tage ich konnte mich gar nicht mehr bewegen. Oh. Und dann danach, so 3-4 Wochen später, habe ich dann so noch so 50% gemerkt. Und jetzt, so sage ich mal, so habe ich die letzten 10% und dann ist es auskuriert.
Was war das? War das eine muskuläre Sache?
Ja, oder? Also mein Physio meinte, das war wie, er hat es mal in Anführungszeichen gesagt, eine Muskelprellung. Also es war nicht schön.
Ja, das stelle ich mir auch nicht so schön vor. Ja.
Aber das Boxen ist leider nicht mehr da, wo es mal war, vor 10 Jahren, weil ich denke, da hätte ich nicht mehr arbeiten gehen brauchen. Da hätte ich wirklich ein 100.000 bis 200.000, 300.000 im Jahr gehabt und hätte nicht mehr boxen brauchen. Die Zeiten sind leider vorbei, das ist einfach so, da muss man sich auch anpassen. Aber das ist dann aber auch für später, also die Kampfgagen, wenn du mal irgendwo auswärts im Ausland boxst, die sind nicht mehr da wie zu dieser Zeit. Aber wir sind jetzt schon wieder ein bisschen im Aufwind, RBB zeigt, ZDF hat jetzt nachts sogar noch Zusammenschnitte gezeigt. MDR zeigt Boxen im Fernsehen und es wird halt immer mehr. Es wird immer wieder. Ja.
Der Vorteil dabei ist ja, es hängt wie bei anderen Sportarten auch ja oft nur von einem Namen ab. Wenn ich so ans Tennis zurückdenke, vor Boris Becker, wer hat da Tennis gespielt? Kaum hatte der Wimbledon gewonnen, damals hat jeder einen Tennisschläger hinten im Auto liegen, so dass man sieht. Das heißt, plötzlich war das allgegenwärtig. Und ich denke, das ist ja vielleicht auch eine Chance beim Boxen.
Ja, die Fernsehsender sagen ja auch ganz offen, gib mir einen Star und ich zeige Boxen. Aber wie willst du einen Star machen ohne Fernsehen? Das geht ja gar nicht. Klar, deswegen, wir probieren jetzt auch andere Wege zu gehen, wie YouTube, wir gehen Instagram, wir machen Facebook. Wir wollen den Leuten halt auch auf diese Schiene ein bisschen was zeigen. Und das war halt auch damals ein bisschen anders mit Maske oder mit Schulz. Da saßen drei Leute dran und dann haben die sich gedacht, wie kriegen wir diese Leute bekannt gemacht? Dann war damals Ost-West, die Wiedervereinigung. Und dann haben die daraus, saßen wirklich 3-4 Leute da und haben einen schönen Artikel haben sich ausgedacht, der vielleicht zum Teil nur gestimmt hat. Und heute... Axel Schulz hat mal einen dummen Kommentar gemacht, hat einfach gesagt, die Boxer von heute hängen nur an mir im Handy, sie wollen gar nicht mehr trainieren. Nee, Axel, das ist falsch. Wir trainieren vielleicht sogar noch härter wie ihr damals, nur wir müssen uns heute um 10 andere Sachen kümmern, die ihr damals nicht machen musstet. Wir müssen heute selber trainieren teilweise. Wir müssen Trainingsmöglichkeiten selber schaffen. Die habt ihr alle gestellt bekommen. Und da müssen wir uns bekannter machen. Das müssen wir alles selber machen. Wir müssen bei der Zeitung anrufen. Wir müssen sagen, hier, ich bin da. Ich möchte dies und das machen. Wir gehen zu den Sportlehrern. Wir machen YouTube-Videos. Wir machen Instagram. Das ist heute die Zeitung von früher. Und das sehen halt die Sportler, die damals da gestanden haben und das Geld so bekommen haben und die sagen, hier, machst du mal einen Kampf und kriegst deine monatliche 5.000 Euro und dann kriegst du da nochmal was. Und dann, wir machen alles für dich. Und das heute nicht mehr. Wir haben viel mehr Beschäftigung wie die ganzen Sportler von damals. Das ist einfach so. Wir selbst vermarkten. Wir machen alles selber.
Den Faden würde ich jetzt auch gerne mal weiterspinnen. Wir haben ja vorhin schon gemerkt, also Vorbilder gibt es keine stark herauskristallisierten. Henry Maske ist nicht unbedingt so ein Vorbild, aber der war eine Marke.
Der war eine Marke, genau.
Und als Sir Henry hatte er auch einen Markennamen.
Ja.
Wie wäre denn dein Markenname? Dein Kampfname?
Ich oder weiß nicht. Also ich bin.
Hast du mal überlegt oder was soll dich charakterisieren?
Ich bin ein Kämpfer. Ich war jetzt nicht der, bin nicht der schöne Techniker. Ich bin auch nicht der wilde Schläger. Ich bin Mario Jasmann. Der eine Trainer wollte mich mal. Mein Onkel wollte mich in der eine Ecke führen. Da hat er gesagt, hier, du musst mehr in den Infight gehen. Habe ich viel von gelernt, da kann ich auch nichts Negatives zu sagen. Der nächste, ich hatte einen russischen Trainer, Valery Pojurov, hat mir viele Sachen aus Distanzboxen gezeigt, ein bisschen, ein paar taktische Feinheiten. War absolut nicht mein Ding. Aber ich konnte auch viel mitnehmen. Ich habe vom Infalltrainer, vom Distanztrainer, ich habe wirklich alles. Und dann bin ich auf meine Schiene wiedergegangen. Ich habe das, was mir am meisten Spaß macht und wie ich am meisten denke, wie ich Erfolg habe, das habe ich wieder gemacht, so wie vorher. Und dadurch bin ich eigentlich auch erfolgreich geworden.
Wirst du gemanagt? gerade was den öffentlichen Teil deines Sports angeht?
Also ich habe einen Promoter, der macht das mit den Kämpfen. Wir haben da die Verträge, ich boxe viermal im Jahr. Und da sprechen wir schon sehr viel, aber ein richtiges Management, also jetzt für mich, habe ich jetzt nicht. Das ist mein Promoter, der macht meine Kämpfe.
Also viermal im Jahr hört sich, wenn man in den Ring muss, wahrscheinlich viel an. Ist das viel oder musst du mehr machen? Oder?
Also bei Amateurboxen war es so, ich habe teilweise Jahre gehabt, da war ich 20 Mal im Ring gewesen. Aber es sind ja dann auch mal nur 3x3 Minuten Kämpfe. Ja. Und ich finde das Profiboxen viel besser, eigentlich auch in Anführungsstrichen gesünder, weil du dich wirklich auf jeden Kampf 100% vorbereitest. Und du hast halt auch eine Regenerationszeit. Mhm. Bei den Amateuren kann ich mich am Wochenende, vier Wochenenden hintereinander habe ich geboxt. Es war gar keine Zeit dazwischen, eigentlich zu trainieren oder sich auszuruhen. Ne? Ich habe dann samstags geboxt, dann war Sonntagstag Ruhe oder ich habe einen Regenerationslauf gemacht. Und Montag ging es dann schon wieder weiter. Und dann war dann wieder der nächste Kampf. Und beim Profiboxen ist es wirklich so, ich kämpfe, ich mache meine 10-wöchige Vorbereitung, mache mal vorher in Blöcken, trainiere ich zum Beispiel Kondition oder Kraft vorher nochmal. Und dann mache ich wirklich diesen Kampf und dann mache ich 2 Wochen gar nichts. Dann esse ich das, was ich möchte, dann unternehme ich das, was ich möchte.
Dann sind die Kilos ja wieder drauf.
Da sind die Kilos teilweise wieder drauf, so schnell geht es nicht. Aber ich hab verzichtet und du bist auf der einen Seite bist Sportler, aber du bist auch ein Mensch. Du musst doch dir auch mal was gönnen. Und das ist gut für die Psyche, auch dann das wirklich auch Jahre oder Jahrzehnte lang zu machen. Klar. Ja.
Aber jetzt muss ich eine Frage stellen, was mir immer noch nicht ganz klar ist. Wenn du 4 Kämpfe im Jahr machst, gegen wen kämpfst du? Wer sucht das aus? Sind das Herausforderer? Musst du jedes Mal deinen Titel verteidigen? Du bist internationaler deutscher Meister. Verbessere mich oder ja, sagst du mir?
Bestimmt.
So, und dann kommen immer welche Gegner, die wollen dich herausfordern.
Genau, die würden gerne meinen Titel haben.
Ja.
Also das Profiboxen ist so aufgebaut. Du fängst erstmal an mit 4 Runden kämpfen, dann geht es irgendwann, wenn du sagst, okay, die 4 Runden habe ich jetzt gut drin, dann gehst du auf 6 Runden. Mhm. Wenn du die drin hast, dann gehst du auf 8 Runden und dann guckst du, die Titelkämpfe sind meistens 10 oder 12 Runden. Ja.
Und da musst du jetzt durch.
Da muss ich jetzt, genau. Mhm. Also ich verteidige diese Titel meistens, weil es auch kostspielig ist, nur einmal im Jahr oder zweimal maximal. Und sonst mache ich dann einfach Kämpfe für die Weltrangliste. Das sind dann meistens 6 oder 8 Runden Kämpfe, genau. Ja.
Weltrangliste? Wo stehst du da?
Es ist immer schwer. Also ich bin zum Beispiel in der Europarangliste in der EBU. Da bin ich unter den Top 15, da bin ich Platz 11.
Wow.
Das ist dann auch damals der Titel, wo mein Onkel drum geboxt hat, der richtige Europameister. Heutzutage ist es so, dass jeder Weltverband oder jeder kleine Verband einen Europameister hat. Die wollen alle ein bisschen was vom Kuchen abhaben, die wollen alle ein bisschen Gagen bekommen. Und, aber das ist dieser richtige Titel. Und Deutschland, internationaler deutscher Meister bin ich.
Du hast eben gesagt, diese Herausforderungskämpfe sind oder Titelverteidigungskämpfe sind kostspielig. Mhm. Das heißt genau?
Du musst dann den Verband musst du bezahlen, dann musst du den Gürtel bezahlen, dann musst du...
Aber dich fordert doch jemand heraus. Das ist doch...
Ja, bei Boxen ist es leider so, wo der Kampf ausgetragen wird. Ja, der bezahlt, wer die Musik bestellt, der bezahlt die Musik auch. Das ist so. Ja.
Okay. Und das heißt, du brauchst Sponsoren.
Das ist sehr wichtig. Mhm. Also ohne Sponsoren geht es einfach nicht. Ja? Mhm. Wir haben einfach kein Fernsehen. Das würde halt die Sache sehr erleichtern. Und sonst geht es nicht ohne Sponsoren. Ja? Also die größten Sponsoren, muss man sagen, die Zuschauer, die wirklich in die Kreissporthalle kommen und den Eintritt bezahlen, das ist einfach mega. Das letzte Mal hatten wir fast 900 Leute da drin.
Das war meine Kurse.
Nein, das war, da hatten wir 454, das war aber ausverkauft gewesen. Mhm. Ja. Und jetzt in Korbach in der Kreissporthalle waren 900 Leute. Das ist schon für die heutige Zeit sehr gut. Das kann man jetzt nicht mehr mit den Leuten von damals, die 2500 Leute in Kreissporthalle, wie mein Vater hatten, das kannst du leider nicht mehr vergleichen. Heute gibt es einfach so viele Möglichkeiten, Unternehmungsmöglichkeiten, die es wohl früher so nicht gab.
Ach, ich glaube aber nach dem Podcast kriegen wir auch die Kreissporthalle wieder ordentlich gefüllt. Aber, dann kommen wir, knacken wir aber mal locker die Tausender-Marke.
Ja, würde ich das sagen. Hoffe ich.
Retreat, no surrender.
Ja.
Heißt so viel wie kein Rückzieher.
Genau.
Kein Wegknicken, kein Aufgeben.
Genau.
Kämpfer eben, ja.
Ist das dein Lebens auch dein Lebensmotto?
Ja, das ist erstmal mein Kampfstil, dass ich nicht zurückschreite. Und das ist aber auch im Leben so. Ich glaube, dieser Kampfstil beim Boxen, das spiegelt auch so ein bisschen das Leben wieder. Also wenn ich jetzt Draufgänger bin, dann gehe ich auch ein bisschen mehr nach vorne, auch im Leben. Wenn ich jetzt ein Rückzieher bin oder mehr defensiv boxe, dann gehe ich auch im Leben wahrscheinlich ein bisschen mehr zurück. Das kann schon sein. Also ich habe schon so viele Parallelen festgestellt.
Standest du mal vor an dem Punkt, wo du überlegt hast, ich mache einen Rückzieher? Im Sport?
Also im Sport ist es immer, Boxen ist sehr viel Psyche. Und ich muss sagen, als Profi, wo ich angefangen habe und jetzt, ich bin nicht nur körperlich viel stärker geworden, ich bin mental unheimlich stark geworden. Mhm. Also aber wirklich von Kampf zu Kampf und von Herausforderung zu Herausforderung. Wo ich den ersten Titelkampf im Körper gemacht habe, ich habe mir was in die Hosen gemacht. Das hat mir keiner angemerkt, aber es war einfach sehr aufregend für mich. Ach, schaffst du das? Hast du genug trainiert? Und jetzt
vergisst man das, wenn man im Ring steht, oder nimmt man das noch ein bisschen mit in den Kampf rein?
Wenn der Gong kommt, ist es vorbei. Aber vorher ist unglaublich. Du schläfst nächtelang nicht durch, ja, oder schläfst gar nicht ein oder schläfst erst spät ein.
Man kann also, ja auch nichts nehmen zum Einschlafen, nein, das war ja auch nicht fit, ne?
Nein. Ah. Das Einzige, was ich immer nehme, ist Magnesium für die Nacht. Das kann ich jedem empfehlen.
Okay.
Nachts wacht man nicht mehr so viel auf und so. Das ist sehr gut als Sportler sowieso Magnesium. Magnesium für die Nacht, das hat mir auch ein bisschen, wenn ich dann eingeschlafen war, ein bisschen die Nacht gerettet. Aber es ist wirklich unheimlich, ihr psychische Belastung, die du über Wochen hast, wirklich, die du einfach schaffst du es nicht, dieses schlecht schlafen, das macht dich dann auch im Training, ja, das macht dich mürbe, du bist im Training, du bist nicht mehr, auch im Leben nicht mehr so fokussiert und konzentriert, und das, wenn du das einmal hinter dir hast, du steigst einfach von der Psyche her 100% auf, also du bist wirklich viel stärker vorher. Und jetzt ist es einfach so, ich lege mich vor den Kampf zum Beispiel abends schlafen und dann schlafe ich vielleicht eine halbe Stunde oder Stunde später ein wie sonst, aber ich schlafe einfach durch.
Okay.
Und vorher bin ich auch im Wohnzimmer rumgelaufen vor dem Kampf mit das so, oh Mist, ey, wie geht's da? Ich lege hin, trinke einen Kaffee, guck einen Film, guck mal aufs Handy.
Ist da auch in solchen Situationen vielleicht wieder dein Vater ein Ratgeber? Ich könnte mir dann vorstellen, ich würde mal zum Telefon greifen und sagen, Papa, ich kann nicht schlafen. Was soll ich machen? Hilf mir. Nee. Ich hab Schiss in der Buchse.
Nee, der ist danach. Früher, wir haben das auch so. Und Vater, aber wir sind jetzt 40 Jahre später.
Ja.
Früher, da war das vielleicht ein bisschen anders. Und ich sag auch, jeder Mensch ist auch wirklich unterschiedlich.
Ja,
der eine, der kann damit gut umgehen, der andere nicht so gut.
Mhm.
Aber ich glaube, der Mensch ist anpassungsfähig. Jeder kann sich steigern in dem, was er macht.
Na klar.
Und körperlich wie auch psychisch.
Mhm.
Der Manni, weil du sagst früher, der war ja in den 80er Jahren, glaube ich, so Profi. Hatte der es einfacher als du gefühlt? Würdest du es so sagen? Oder?
Ja, war eine andere Zeit. Also ich glaube...
Er hat es anders schwer gehabt oder anders
leicht. Genau. Also da war halt auch noch kein Fernsehenricht da. Da war der Boxsport auch ziemlich verrufen gewesen. Das ist jetzt durch die Ära Maske, Klitschko im ganz anderen Licht.
Das ist cleaner geworden.
Genau. Ja. Die haben ja zum Beispiel bei RTL Extra die ganzen Stars vorne an den Ring gesessen, damit sie ein anderes Bild vom Boxen.
Mhm.
Und das ist halt auch sehr schön. Aber... Was jetzt einfacher oder schwerer gehabt hat, wahrscheinlich anders schwerer, doch, ja.
Aber was mich noch interessieren würde, die Ernährung hatten wir ja schon. Wenn du dich auf einen Kampf vorbereitest, wie sehen deine Tage aus? Wie ist es, machst du dann jeden Tag Training? Wie viele Stunden trainierst du überhaupt? Wie sieht's aus? So ungefähr.
Ungefähr, ja. Ich bin so um die 4 Stunden am Tag im Training und das 6 Tage die Woche. Ein Tag wird immer Pause gemacht. Das ist für die Regeneration sehr wichtig. Das muss auch sein. Und ich stehe meistens morgens auf. Dann esse ich kohlenhydratfrei, mein Stück Fleisch oder mein Steak oder ein Stück Fisch oder. Und trinke viel Wasser.
Ja.
Ist sehr wichtig. Viel Wasser, und dann geht es eigentlich schon los. Dann mache ich einen lockeren Lauf, zum Beispiel einfach eine halbe Stunde, und danach Gymnastik. Und dann kann ich mich ausruhen, dann kann ich wieder was essen. Dann mache ich so die Sachen, die wie man sonst so machen muss, wie jeder andere auch einkaufen gehen oder irgendwelche Termine machen. Und dann abends steht dann nochmal Training auf dem Plan. Mhm. Und das ist dann halt wieder ein anderes. Mhm. Entweder Boxtraining oder Krafttraining oder Koordinationstraining, Sprinttraining. Boxen ist einfach so facettenreich, dass da gibt es einfach so viele unterschiedliche Sachen, die man trainieren muss, ja.
Was machst du an Morgen, wenn der Schweinehund ganz laut bellt?
Den habe ich, den kenne ich eigentlich gar nicht.
Echt nicht?
Nee, den kenne ich nicht. Also bei mir ist das wirklich so, nach dieser Regenerationszeit, die ich schon gesagt habe, vor diesen 2 Wochen, die ersten 3 Tage sind schwierig für mich. Und danach läuft das einfach, weil ich einfach diesen Willen habe. Ich habe den Fokus einfach auf den nächsten Kampf. Und da will ich Leistung bringen, ja. Und das ist automatisch in mir
drin. Du denkst nicht mehr drüber nach.
Nein, weil ich will das ja. Das ist ja nicht so.
Das ist auch dein Job.
Genau, das ist ja auch nicht. Ja, aber Job wäre einfach zu schlecht dargestellt. Das ist ja einfach mein Leben. Ich will das ja. Es zwingt mich ja keiner dazu. Mm. Ich sage, ich will erfolgreich sein. Ich will das Beste aus mir rausholen. Und dann mache ich das auch. Ja. Mm. Mir macht Spaß. Mm. Mir macht Spaß, die Laufschuhe anzuziehen, in den Wald zu gehen, zu laufen, ein bisschen Musik dabei hören und mir vorzustellen, wie ich den nächsten Kampf gewinne.
Das ist ja so der Idealfall, ne? Das ist so die richtige Work-Life-Balance eigentlich, die jetzt immer so im Mittelpunkt steht bei vielen Menschen. Du hast sie quasi erreicht, ne?
Ja gut, aber das ist halt auch jahrelang. Also wenn du ein bisschen daran arbeitest, du musst wie im Leben eine Struktur in deinem Tagesablauf bringen. Wenn du abnehmen möchtest oder wenn du erfolgreich sein möchtest im Sport oder erfolgreich im Beruf, du musst ein Ritual haben. Du musst morgens anfangen und sagen, ich trinke jetzt erstmal ein Glas Wasser oder jetzt erstmal einen Kaffee und dann putze ich mir die Zähne. Und wenn du das alles in Einklang bringst, wirst du auch erfolgreich sein.
Wie lange kann man boxen? Wie lange bleibst du im Profi?
Das ist unterschiedlich. Also der eine ist mit 35 fertig, der andere ist mit 55 fertig. Also das kann man immer nicht so sagen. Also ich sage immer, solange wie ich gesund bin, solange wie es mir Spaß macht, möchte ich auch boxen.
Wenn ich mich recht erinnere, hieß es bei deinem Onkel immer, dass er sehr spät ins Profilager gewechselt ist. Mhm. Wie siehst du von deinem Alter her deine Situation gerade rechtzeitig? Oder?
Ich wäre gerne auch noch 2-3 Jahre früher. Mhm. Ich wäre gerne 2-3 Jahre früher gewechselt, aber ich sag mal so, ich habe außerhalb im Leben habe ich noch, sag ich mal, einen ganzen Schritt nach vorne gemacht, beruflich. Es kann Vor- und kann Nachteil sein, dass man früher zum Profis wechselt oder später. Aber ist ja alles gut. Also so wie ich mich im Moment fühle und auf dem Weg, den ich gerade bin, ist alles super.
Würde tatsächlich nochmal nachhaken, an diesen Punkt gehen, als du dir überlegt hast, Profi zu werden. Also, wie sieht dieser Schritt aus? Du denkst ja, Boxen ist mein Leben, ich will jetzt immer boxen, ich will damit Geld verdienen, aber wie ist der erste Schritt? Du musst dir Geldgeber suchen. Wie läuft das? Wie geht man das an, wenn man Profi wird?
Also, es ist ja so, schon von mir länger angestrebt. Ich habe ja bei den Amateuren 140 eingetragene Kämpfe gemacht. Ich war mehrfacher Hessenmeister, mehrfach Südwestdeutscher Meister, Dritter bei den Deutschmeisterschaften. Mich fragen so viele Jungs, ja, nach dem 10. Kampf, ja, ich möchte auch Profi werden.
Ja.
Ich sage, ja, mach erst mal 50. So, das ist einfach, das ist so. Man kann nicht hinkommen und sagen, ich habe jetzt 3-mal trainiert, ich möchte Profi werden.
Wie hast du es gemacht?
Ich hab irgendwann gesagt, okay, mit Amateurboxen, ich habe Bundesliga-Boxen, ich war im osteuropäischen Ausland, ich habe überall Turniere mitgeboxt, ich habe bei allen Meisterschaften mitgeboxt. Und dann habe ich gesagt, okay, Amateurboxen, ich kann mich jetzt auch hier nicht mehr weiterentwickeln, probierst du es. Ich möchte Profi werden. Und da haben wir zu dem Promoter, zu dem Enrico Schütze, haben wir Kontakt aufgenommen.
Okay.
Und er hat gesagt, ja. Hat mich halt mal beobachtet, auch bei YouTube-Videos, und sagt, okay, wir geben dir eine Chance und wir machen was mit dir. Ja, und da habe ich meinen ersten Profikampf dann gemacht.
Du brauchst doch eine Lizenz dafür, oder?
Genau.
Ist das eine Prüfung oder?
Nein, also du musst, vor dem ersten Profikampf musst du dann beim BDB, Bund Deutscher Berufsboxer, musst du einen Antrag stellen, du musst dann ärztliche Bescheinigung vorliegen, muss ein MRT gemacht werden, eine Blutuntersuchung und. Also wird wirklich Fitnesszustand auch geprüft. Ja, und dann habe ich meinen ersten Kampf gemacht. Aber ich kann nur sagen, alle haben mir davon abgeraten. Meine Mutter, mein Vater, ganze Familie, alle haben gesagt, ah, willst du das wirklich machen, willst du das wirklich riskieren? Ich sage, ja, ich will es riskieren, das ist mein Leben. Mhm. Ich kann ja auch nichts anderes. Ich will ja auch gar nichts anderes können. Ich bin Boxer, Und das ist das, was mich auszeichnet. Ich gehe zwar noch arbeiten, ich bin in Stadt Wolfhagen, ich bin im Personalrat, setze mich fürs Personal ein, ich arbeite da auch im Schwimmbad, aber das ist nicht mein Leben, das ist mein Beruf. Und Boxen ist mein Leben. Ich will nichts anderes können, ich will nur boxen.
Du sagst, du gehst noch arbeiten, aber du bist Profi, das ist ja auch Arbeit. Wenn du im
Ring stehst. Genau, aber für mich ist es keine Arbeit. Für mich ist das Hobby, das ist... Ich kann das nicht beschreiben.
Es ist nirgendwo Verbot, steht nirgendwo, dass man seinen Beruf nicht lieben darf.
Oder? Ja, schon, aber das ist. Aber ich glaube, das tun die wenigsten Menschen. Ja, ja. Das tun die wenigsten Menschen. Und ich kann wirklich stolz sagen, ich mache das, was mir Spaß macht. Zu mir sagen Leute, ja, du arbeitest ja nur 20, jetzt bist du im Winter zum Beispiel zu Hause, weil ich im Sommer viel im Freibad arbeite. Ja, was machst du denn? Ich sage, ich habe dafür gearbeitet, dass ich das jetzt machen kann, was ich möchte. Mhm. Ja. Mhm. Und das ist wirklich, das ist Freiheit.
Also ich hoffe natürlich, dass du einer von den Boxern sein wirst, der lange Spaß und Freude an seinem Beruf hat und den auch aktiv als Profi ausüben kann. Aber denkst du auch schon mal über die Zeit danach nach?
Also ich habe in meinen 20 Kämpfen wirklich nicht viele Schläge abbekommen. Und das ist halt auch wirklich der Kampfstil, der es bei mir so ausmacht. Ich probiere jetzt ein bisschen mehr mit der Führhand zu arbeiten, probiere ein bisschen mehr drauf zu bleiben, probiere nicht wie mein Onkel in Doppeldeckung zu stehen. Obwohl das natürlich auch Vorteile hat, aber ich probiere wirklich generell wirklich weniger Schläge zu nehmen. Und dadurch wird meine Karriere wahrscheinlich auch einige Jahre länger sein, wie es jetzt beim anderen Kämpfertyp wäre. Pläne danach, also ich bin im öffentlichen Dienst angestellt, ich kann immer wieder zurück die vollen Stunden machen und das ist jetzt für mich kein Problem, aber ich denke, ich werde auf jeden Fall den Boxsport erhalten bleiben, aber so viele Gedanken habe ich mir jetzt darüber noch nicht gemacht.
Also auf jeden Fall.
Ich will noch 10 Jahre machen.
Wenn ihr im Schwimmbad arbeitet, in der Badehose, ich meine, da ist doch der Zulauf der Damen, ist doch gesichert. Da aber, freut sich doch
die Stadt. Ja, aber auch nur, wenn du wirklich die Diät anhältst. Ne? Sonst ist das auch
vorbei. Naja, gut, aber die Grundlage ist ja gegeben.
Aber ich kann mir echt vorstellen, dass du Angst vor der Waage hast.
Weil das immer so ein Thema ist. Ne? Es ist ganz furchtbar. Nein, es ist alles gut.
Ja. Mal noch eine Frage. Du hattest deine letzten Kämpfe, Kreissporthalle und in meiner Ringhausen. Wie wichtig ist denn so dieser regionale Background für dich, auch mit Blick auf deine Karriere?
Also für mich ist das sehr wichtig, also wirklich, weil mein ganzes Umfeld, das wohnt ja hier, die kommt von hier, meine Freunde, meine Familie, ich habe immer in Korbach gewohnt, ich habe hier meine Wohnung, ich bin hier auch geboren, ich bin hier aufgewachsen, das ist für mich alles, also klar, ich boxe auch woanders, ne? Aber es ist natürlich wirklich am schönsten, den Leuten dann auch wieder was wiederzugeben und dann auch zu sehen, ey, ich war bei deinem Kampf gewesen und war cool und ja, das ist einfach mega.
Du willst also auch hier Profi sein?
Ja, ne? Ja, also der Nachteil der Zeit ist, dass man jetzt nicht so viel Geld verdient. Der Vorteil ist aber, dass man dafür auch solche kleineren Veranstaltungen, ich nenne es jetzt mal kleinere Veranstaltungen, machen kann, die man wahrscheinlich in diesen großen Zeiten jetzt nicht hätte gemacht. Und für mich ist das super. Wir haben am 21.03. hier wieder Boxen. Dann werde ich meinen Titel verteidigen.
Gegen wen boxst du da?
Das weiß ich noch nicht. Das sind gerade die Verhandlungen, die laufen gerade. WBF Interconti-Titel, super Mittelgewicht. Ja, freue ich mich schon drauf. Ich bin schon in der Vorbereitung, ja.
Okay, dafür schon mal ganz viel Glück auf jeden Fall.
Dankeschön.
Ich habe aber noch eine Frage.
Wir sind noch nicht
und ehrlich. Ich muss auch noch mal auf die Badehose zu sprechen kommen. Oder beziehungsweise auf die Boxhose. Du hast auf deiner Brust Phil tätowiert.
Genau, das ist mein Sohn, ja.
Ah, okay. Ich wollte nämlich wissen, wer ist Phil? Genau.
Phil ist mein Sohn, ist jetzt 4,5 Jahre alt. Ja.
Sehr cool.
Ja.
Das heißt, wir haben also wahrscheinlich noch eine Ära Jasmin vor uns.
Vielleicht, wer weiß.
Schön, ja.
Aber nochmal, was sind so deine Ziele, die du jetzt, wir sind am Ende 2019 und starten in die 20er Jahre. Vielleicht kannst du tatsächlich nochmal ein Resümee ziehen vom letzten Jahr, wie das so für dich als Sportler gelaufen ist und welches deine Ziele im neuen Jahr sind?
Also ich habe ja angefangen im Februar in der Kreissporthalle gegen den Finn Juenzo meinen Titel zu verteidigen. Habe ich in der 5. Runde durch TKO gewonnen und das war natürlich schon mal ein guter Einstieg. Danach, jetzt muss ich selber erstmal überlegen, genau, habe ich gegen den Tschechen Willem Farkas, habe ich auch durch K.O. gewonnen, gleich in der ersten Runde, einen Schlag auf die Schläfe, da war der Kampf schon vorbei gewesen, war für mich ein bisschen schade, weil ich habe auch gut trainiert.
Für das Boxer ging so ratzfatz.
Ja, für Boxer ist das auch unbefriedigend. Man will natürlich, man will auch seine Leistung überprüfen. Ne?
Aber ich meine, wenn du den auf die Schläfe haust, dann musst du ja mit rechnen, dass der K.O. geht.
Auf der einen Seite ist es ja das Ziel, ne? Auf der anderen Seite ist das Ziel. Besser eher wie ich. Ja. Ne?
Also geben ist weniger als nehmen. Nicht, dass es so schnell ging.
Ja.
Und dann, ein bisschen woanders
meine Mutter sagte nachher auch zu mir, Mario, ich war froh, dass das Ding schon vorbei war.
Okay.
Ich war da schon froh.
Oh Gott.
Die hat auch mal Angst, ja.
Die sitzt aber auch bei jedem Kampf, natürlich.
Soweit es machbar ist, ja. Die hat da schon immer Angst. Und dann sagt sie, Mario, ich war so froh.
Das kann
ich
mir vorstellen.
Der ist auch gefährlich austätowiert von oben. So, und Mama, ich habe auch Tattoos. Ja, aber der...
Ja, aber da gibt es schon noch Unterschiede, ne?
Ja. Ja.
So, 2019, genau.
Genau, und dann haben wir jetzt hier nochmal gegen den Kubaner Rickles Torres Marin. Ja. Den habe ich durch TKO gewonnen.
Technischer K.O.
Genau, auch in der 5. Runde hatte Katzverletzung gehabt. Und vorher habe ich ihn mit dem Leberhaken einmal zu Boden geschickt. Und ich glaube, ich hätte ihn auch in der nächsten Runde dann.
Was ist denn das für ein Gefühl, wenn man einen Leberhaken kriegt? Hast du das? Ist das ganz furchtbar schmerzhaft?
Ja, das ist so. Man kann so sagen, Luft wegbleiben, okay. Seitenstiche ganz, ganz hart, ganz schmerzhaft. Und das ist schon ein ganz ekliges Gefühl.
Ist Kuba eigentlich immer noch so die Schmiede der Boxer? Das waren ja früher waren das ja
sehr gute Boxer. Die auch. Also sie haben auch sehr, sehr viele gute Boxer. Der Ostblock hat auch sehr aufgerüstet. Die Engländer sind sehr stark geworden. Du musst halt auch noch differenzieren. Amateurboxen oder Profiboxen. Mhm. Aber im Amateurboxen sind die Kubaner sehr, sehr stark, ja.
Jetzt lenkt er von dem Leberhaken ab.
Ach so, ich dachte, du willst noch tiefer einsteigen.
Ja, mich interessieren ja auch immer so die körperlichen Befindlichkeiten der Boxer, weil ich leide da auch immer mit. Und ich kann mich so ganz gut auch in die Rolle der Mutter reinversetzen, die da am Ring steht. Aber hast du viel einstecken müssen schon mal? Ich meine, du hast noch nie verloren.
Da ist ich glaube mehr im Training. Das ist ja, im Training kassiert man ja schon doch. Weil man ist ja im Training, man ist vielleicht auch müde schon, dann macht man zweimal die Woche Sparring, dann kassiert man vielleicht auch schon mal den einen oder anderen
Treffer. Wenn du einen Partner findest.
Genau, ja, aber dafür fahre ich dann woanders den Verein, entweder zu meinem Trainer Kai Kutzerer nach Chemnitz oder mache ich Vorbereitung in Hamburg oder. Also da wird schon geguckt, dass es passt und wir hatten jetzt keinen Rechtsausleger, der letzte Gegner war Rechtsausleger. Das bedeutet, er steht mit der Führhand, mit der rechten Hand vorne.
So.
Genau. Also er ist so, sozusagen Linkshänder. Und dann gibt es da wenige...
Rechtsausleger heißt, man ist Linkshänder?
Genau, die starke Hand ist hinten.
Also
die ist bei ihm sozusagen die linke. Und da gibt es halt weniger Boxer. Und dann muss ich bis nach Hamburg fahren und dann haben wir da Sparring gemacht, ja. Das ist dann schon mal immer nochmal so ein bisschen taktisch ganz anders. Ne? Wenn du mit den Füßen aneinander stehst und mit den beiden Händen...
Für mich ist schwieriger. Die stehen natürlich auch unten anders, ne?
Genau. Die Leber ist sozusagen bei denen vorne. Du hast ganz andere taktische Mittel, aber du hast manche Sachen sind Vorteile und manche Sachen sind Nachteile. Das ist so. Also ich boxe lieber Normalausleger, das liegt mir besser. Ja.
Normal ist Linksausleger.
Genau. Die rechte Hand ist die Schlaghand. Mit der linken führst du den Kampf sozusagen, jab, locker. Da brauchst du auch nicht alles hart hauen, mit der rechten Pute, um dann Wirkung zu erzielen. Ja.
Okay. Und ganz fies, wie gesagt, Leberhaken oder Schläfe oder Kinn ist auch so eine Nummer.
Genau, Kinnspitze, Schläfe, Leber. Und Leber, das habe ich, ich habe als 12-Jährige oder was habe ich meinen auf die Leber bekommen. Ich hatte so Schmerzen gehabt und dann habe ich gedacht, das möchte ich auch anderen zufügen können. Und ich habe da. Ja,
das ist aber fies jetzt.
Ja, aber das ist halt, viele, die schützen nur den Kopf oder viele schlagen nur.
Boah.
Und wenn mir als einer auf den Kopf schlägt, dann ist ja klar, dass ich die Deckung zum Kopf immer oben habe. Und da muss man auch mal ein anderes Mittel, dann ziehst du die Schlimmmastschläge zum Körper, ziehst du runter und dann schlägst du wieder zum Kopf.
Bei mir zuckt gerade jetzt alles zusammen. Aber das dauert dann nicht lange, der Schmerz. Der geht dann schon wieder, man kann dann weiter boxen, oder?
Theoretisch ja. Also der Leberhaken, der kommt ungefähr schmerzverzögert eine Sekunde später.
Oh.
Also du kriegst ihn auf die Stelle und dann weißt du noch nicht, ob es jetzt ein Leberhaken war oder nicht. Weil diese Stelle zu treffen, das ist wirklich Zentimeterarbeit.
Hat nicht dein Onkel gegen den Blanchard durch einen Leberhaken verloren?
Oh,
da fragst du mich was.
Nein,
das kann schon sein, ja.
Naja, gut.
Aber der Leberhaken, der Schmerz vergeht natürlich. Aber wenn du jetzt zum Beispiel schon in der 5. Runde bist, du bist schon ein bisschen ausgelaufen, so, dann ist das viel schwieriger, den wegzustecken. Wenn du jetzt in der 1. Runde kriegst, okay, tut weh, dann bleibst du wahrscheinlich noch auf dem Bein oder so, ne? Oder kannst dich irgendwie retten. Aber wenn du dann wirklich in den hinteren Runden heimkommst, dann ist es wirklich sehr, sehr schwer, den wegstecken zu können.
Ja, das ist aber immer was einen als Frau interessiert. so ist es.
Es wird ja jeder, nicht jeder Kampf so klar durch ein K.O. oder durch eine Aufgabe oder so
entschieden. Ja.
Weißt du während eines 12-Runden-Kampfes immer ungefähr, wo du stehst von den Punkten her, oder überrascht dich dann auch schon so ein Ergebnis?
Es ist wirklich sehr schwer. Also klar, wenn du einen ganz klaren Kampf hast und kriegst den Gegner jetzt nicht durch K.O. besiegt, da weißt du schon, dass du vorliegst. Aber wenn jetzt wirklich, wenn der Gegner natürlich auch ein paar Mal getroffen hat oder so, dann musst du dich natürlich in deiner Ecke erkundigen und die sagen dir dann schon, mach jetzt ein bisschen mehr, mach jetzt ein bisschen weniger, du liegst vorne, pass auf, dass du nicht K.O. gehst, du musst durch K.O. gewinnen. Also dann kriegst du die Anweisung aus der Ecke, was jetzt als nächstes passiert.
Kann man so eine Entscheidung anfechten? Also wenn, das ist ja nicht der Ringrichter, sondern das sind Punktrichter, die dann sagen, es ist ein technischer oder nicht technischer K.O., sondern nach Punkten gewonnen oder verloren nach
theoretisch Punkten. Schon.
Kann man nicht sagen, hey, aber so war das doch gar nicht, ich habe das ganz anders in Erinnerung. Gibt es dann einen Videobeweis? Oder
ja,
kann man sowas
theoretisch
machen?
Schon. Du kannst es theoretisch anfechten. Ob das jetzt der Boxverband jetzt mitmacht oder nicht, ist immer eine andere Sache. Es kann sein, dass sie nochmal ein Studium von diesem Kampf machen, drei Punktrichter, die nicht dabei saßen und diesen Kampf angucken, auch ohne Kommentar, also wer hat die klaren Treffer gemacht und dass dann wirklich nochmal der Kampf ausgepunktet wird. Aber das ist in der Regel eher selten.
Es sind ja auch so drei Punktrichter, glaube ich, ne?
Genau.
Und Friedhof fiel es immer auf, wenn einer mal komplett ausgeschert ist irgendwo. Und
das hast du heute auch, weil Boxen, Profiboxen ist viel Politik. Und bei diesen Runden, wenn die Runden eng sind, der Gewinner bekommt 10 Punkte, der Verlierer bekommt 9 Punkte. Wenn jetzt ein Niederschlag dabei ist, dann kriegt der andere nur noch 8 Punkte. Also, ne? Und dann immer so weiter. Wenn ein zweiter Niederschlag sind 7 pro Runde. Und so wird das dann hochgerechnet auf die Runden. Wenn es enge Runden sind, ist es wirklich schwer, da durchzusehen. Weil es kann sein, dass der eine bei einer engen Runde den einen, sage ich jetzt mal, nur zum Vergleich 10 Runden vorne hat und der andere hat den anderen 10 Runden vorne. Ja. Wenn das wirklich enge, ausgeglichene Runden sind, ist es schwer. Und beim Boxen spielt immer so ein bisschen die Politik mit. Wer soll gewinnen? Wer darf gewinnen? Machen wir einen Rückkampf? Oder. Es gab zum Beispiel Felix Sturm, der hat gegen Oscar De La Hoya damals in den USA gewonnen. Normalerweise. Der hat den Kampfsieg aber nicht bekommen, weil Oscar De La Hoya schon einen Kampfvertrag hatte mit Bernard Hopkins. Die hatten schon einen Kampfvertrag. Und wenn,
ja, das ist doch zu allerhöchst unsportlich.
Das ist es. Aber
das ist Politik.
Ja, aber
der Joshua, also meine Vermutung ist, dass der Joshua zum Beispiel jetzt gegen den Ruiz gewonnen hat, weil der Ruiz nicht gewinnen durfte.
Richtig.
Also in einem Punkt muss ich natürlich der Kerstin recht geben, was die Unsportlichkeit angeht. Du hast vorhin gesagt, die bezahlen da $100, um sowas zu sehen.
Ja.
Und wenn die was sehen, was nachher nicht so aussieht, wie es dargestellt wird, dann ist das ja auch so für die Zuschauer, sag ich mal, eine sehr fragwürdige Sache. Oder?
Natürlich, aber da hängen dann so viele Sachen dran. Da hängen dann wirklich nochmal, wenn jetzt zum Beispiel diesen Joshua-Ruiz-Kampf, der Ruiz gewinnt im ersten Kampf gegen Joshua durch K.O. Und der zweite Kampf gewinnt dann der Joshua gegen den Ruiz nach Punkten. Was machen sie denn dann? Im dritten Kampf und dann gibt es wieder Geld, dann wird wieder Geld verdient. Das ist eine Maschinerie. Und dann ist es halt aber auch wieder so, da hängen so viele andere Gelder noch dran. Wettgelder, zum Beispiel Wettbüros, die damit Geld verdienen. Die Buchmacher, da wird so viel Geld umgesetzt. Der letzte Kampf zum Beispiel von Joshua gegen Ruiz, der war nicht in den USA oder in England, wo sie jedes Stadion hätten 50 Mal voll machen können. Nein, sie haben es nach Saudi-Arabien verlegt, weil es da einfach noch mehr Kohle gibt. Dem ist das egal, da kommt so ein Scheich daher und dann wird man eine halbe Milliarde dahin geblättert und dann findet der Kampf bei dem Wohnzimmer statt.
Ich bin ja jetzt so ein bisschen desillusioniert, muss ich ja schon sagen. Also so eine Geschäftemacherei, also...
Das ist beim Sport so leider,
ja.
Es wird immer mehr.
Ist okay. Wie immer im Sport.
Ist dir das schon mal so gegangen, dass du im Grunde eine falsche Entscheidung, wo du gedacht hast, das ist jetzt eine falsche Entscheidung, die hier getroffen wurde?
Beim Amateurboxen.
Okay.
Kommt das sehr oft vor. Also ich wurde auch sehr, sehr oft benachteiligt. Ich weiß, also... Ich habe einmal gegen ein Schützling vom Jugendwart geboxt. Ich habe 5-mal gegen geboxt. Ich habe mindestens 3-mal gewonnen. Ich habe nicht einmal gewonnen. Einfach nur, weil das der Schützling vom Jugendwart war. Der kann natürlich nicht verlieren. Das ist sehr schwer. Aber das, ja, und ich habe mich halt auch immer wieder geärgert. Ich war enttäuscht, ich habe geheult. Ich hab trainiert dafür. Und dann ist das so, wie wenn du an die Arbeit gehst und müsstest am Monatsende deinen Lohn bekommen. Und dann sagt dir dein Chef so, du warst aber gar nicht hier, du hast ja keine Arbeit verrichtet, du kriegst kein Geld. Und ich sage, wieso? Ich hab doch die Arbeit verrichtet. Nein, hast du nicht. Ja, was willst du denn da machen? Und ich habe mich da jedes Mal aufgeregt, ich war immer enttäuscht gewesen. Und ich habe gesagt, was machst du denn jetzt? Entweder hörst du auf oder du fängst du mal an, noch härter zu trainieren und machst dann deinen Gegner platt.
Wollte ich gerade sagen, man lernt härter zuzuschlagen.
Genau. Und in vielen Fällen hat es dann geholfen. Also das war dann meine Motivation sogar noch mehr, dass man mir nicht wieder was wegnimmt, dass ich dann wirklich durch K.O. gewinne oder ja.
Diamanten stehen unter Druck, ne?
Ja, das ist einfach so. Das ist wirklich, wirklich auch schade. Also ich glaube, sehr viele gute Sportler oder gute Boxsportler haben schon aufgehört, einfach weil da betrogen wird ohne Ende. Und da sitzen dann wirklich Punktrichter der Punktrichter kommt aus dem gleichen Verein wie der Boxer, der oben im Ring steht. Mhm. Und dann ist ja klar, für wen der punktet. Und ja.
Welche Rolle spielt Doping beim Boxen?
Also beim Amateurboxen, ich kann es schwer einschätzen. Also ich glaube schon, dass eben die ganzen Schwergewichtler im Profiboxen alle gedopt sind. Ich glaube es einfach. Vielleicht sollten sie sich auch einfach mal überlegen, weil das Doping fällt immer nur bei bestimmten Sportlern auf. Vielleicht sollten sie sich einfach überlegen, ihr könnt jetzt dopen alle, wie ihr wollt. Weil dann braucht man sich jetzt nicht mehr fragen, wer dopt und wer nicht und so weiter.
Aber dann ist der Sport, kein Sport mehr, sondern dann ist es ein Konkurrenzkampf der pharmazeutischen Industrie.
Ja. So ist es ja jetzt auch ein Kampf zwischen wer den besseren Arzt.
Ja.
Oder so.
Ich meine, die Diskussion kommt ja eigentlich von der Tour de France her. Also,
ja.
Weil die leisten ja nun wirklich ja so auf einer anderen Ebene als du auch Übermenschliches.
Ja.
Und da gibt es schon Parallelen dabei. Nur bei der Tour de France, da fahren 160 Leute im Feld. Und die Marshals müssen sich dann die rauspicken, die möglicherweise auf dem Schirm sind. Ja. Aber ein Boxer steht ja allein im Ring. Das heißt, der ist automatisch auf dem Schirm, oder? Kann der sich das überhaupt leisten zu dopen?
Also ich glaube, es fällt auch immer nur bei den Leuten auf oder soll bei den Leuten auffallen, wo es auffallen soll. Weil wenn ich jetzt einen Boxer habe, der mehrere hundert Millionen im Jahr umsetzt an was auch immer. Wäre ja schlecht, wenn es auffallen würde. Wäre fürs ganze Geschäft schlecht.
Ja? Gibt es denn Dopingkontrollen?
Gibt's.
Musstest du mal zu einer?
Bei einem Amateur, ja.
Ja.
Aber nichts rausgekommen, ja?
Ja. Mario, deine Ziele, wir haben jetzt mal so kurz diesen 2019 Revue passieren lassen. Wie sieht's im neuen Jahr aus? Was hast du für Ziele? Wo willst du hin?
Also mein Ziel ist immer von Kampf zu Kampf. Also ich möchte auf jeden Fall alles, was ich beeinflussen kann, ist Kämpfe gewinnen. Und das probiere ich zu machen. Beziehungsweise ich kann es noch nicht mal beeinflussen. Ich kann beeinflussen, dass ich die bestmögliche Leistung an einem Tag bringe. Und das ist immer mein Ziel. Ob ich jetzt den Kampf gewinne oder verliere, das ist ja nochmal auf einem anderen Blatt. Ob der Gegner stärker ist, ob ich mir die Hand breche, ob ich irgendeine andere Verletzung habe oder ob ich an dem Tag vielleicht sogar krank bin oder verletzt bin. Aber ich möchte eigentlich immer erreichen, dass ich an dem Tag topfit bin. Und das ist immer mein Ziel. Und am 21.03. werde ich alles dafür geben, dass ich da topfit bin.
Der Kampf ist in
Korbach. In der Kreissporthalle. EBF in der Conti, super Mittelgewicht. Gegner wird die kommenden Tage bekannt gegeben. Und da will ich fit sein.
Da sind wir dabei, oder?
Wir werden als freundlich auf Korbach, werden das pushen ohne Ende, kannst du sicher sagen.
Das ist schön, da freue ich mich.
Also der nächste Kampf, gibt es noch einen Titel, wo du sagst, das hätte ich jetzt gerne?
Also ich bin bei der EBU, der Europäischen Boxunion, auf Platz 11 gerankt.
Ja.
Das bedeutet, ich kann jetzt schon als freiwillige Titelverteidigung ausgewählt werden. Wenn der Europameister sagt, ich möchte gegen Mario Jasmann boxen, dann kann er mein Management eine Anfrage schicken, kann sagen, so und so und so, wollt ihr boxen? Und dann sagen wir ja oder nein oder mehr Geld oder weniger Geld oder. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und das bedeutet, der Titelverteidiger muss eine Pflichtherausforderung machen in einem Jahr und kann dann danach eine Freiwillige machen. Da wäre ich jetzt zum Beispiel. Er wird sich wahrscheinlich nicht sagen, ich nehme dir eins oder ein Eins-Gesetz oder zwei oder drei. Er will natürlich sich den vermeintlich schlechtesten oder schwächsten aussuchen. Und dann könnte er natürlich sagen, willst du nicht boxen.
Aber du könntest, um jetzt aufzusteigen in der Rangliste, könntest du jetzt sagen, ich bin die Nummer 11, hast du gesagt, ich will jetzt mal gegen die 5 boxen.
Ja, das ist schwer.
Also oder musst du dann gleich den Europameister nehmen?
Das ist nicht bezahlbar. Das können wir in Korbach nicht bezahlen. Also wirklich die Boxer, die da gerankt sind, die kannst du hier die haben Gagen, das ist 30.000, 40.000 Euro aufwärts. Das kannst du gar nicht stemmen.
Was kostet hier eine Karte, wenn ich
25 Euro, die billigste. Oder du nimmst VIP, kostet 95 Euro, da ist dein Essen, Trinken dabei und sitzt in der ersten Reihe. Also das ist wirklich noch humane Preise.
Ja.
Sag mal, wie viele Verbände gibt es jetzt eigentlich?
Boxverbände. Es gibt 4 große Boxverbände und dann gibt es halt unzählige kleinere. Dann ist nochmal zum Beispiel IBO und WBF, wo ich jetzt zum Beispiel einen Titel habe, da sage ich mal dann 5 und 6, sage ich jetzt mal. Und danach kommt dann wirklich nur noch jeder Verband hat seinen Weltmeister und so weiter und so fort. Das hat sehr, sehr viele Nachteile.
Du bist aber an keinem Verband fix gebunden. Du könntest auch wechseln zwischen
den Verbänden. Genau, ich bin zum Beispiel bei der IBF bin ich auch gerankt. Hm. Im Interconti-Ranking, also ich gehöre zu den Top 30 in der Welt bei diesem Verband. Ja. Und ja, wie gesagt, EBU, WBF. Es hat für uns Sportler, es ist manchmal gut, dass wir so viele Verbände haben, weil du bekommst auch Sponsoren. Die Sponsoren, die Leute wollen auch was sehen. Die Leute wollen, dass um eine Weltmeisterschaft geboxt wird. Oder sie wollen sehen, dass um irgendeinen Titel geboxt wird. Und deswegen sind für Sportler manchmal solche Titel gut. Auf der anderen Seite sind zum Beispiel wiederum für andere Sportler sind solche Titel nicht gut, weil das dann auch alles wieder so undurchsichtig ist. Ist jetzt dein Titel überhaupt was wert? Was wird dir dann gefragt? Ne? Aber ich zum Beispiel bin internationaler deutscher Meister. Das ist der internationale deutsche Meister in Deutschland. Das ist der beste Mittelgewichtler in Deutschland. Eigentlich noch höher als der deutsche Meister anzusiedeln, weil auch noch Ausländer, die jetzt zum Beispiel hier leben oder so, die noch da drum boxen können. Mhm. Und deswegen ist er eigentlich noch höher anzusiedeln.
Hat man automatisch da mit so einer gewissen Unschärfe beim Ranking zu kämpfen?
Generell. Wenn ich mir zum Beispiel Boxen, es gibt eine Boxplattform, die heißt BoxRec. Auf der einen Seite ist es schön, wenn du es lesen kannst, lesen in Anführungszeichen, auf der anderen Seite ist es einfach nur Müll. Weil dieses Ranking, ich war schon bei Platz 64 der Welt, dann wird viel manipuliert, da wird viel Geld bezahlt, da bin ich auf einmal, weil ein anderer Boxer nach oben geschossen werden muss, bin ich auf einmal auf Platz 150. Dann bin ich auch
nicht nachvollziehbar.
Nicht nachvollziehbar, ja. Einfach so. Ja. Das lustigste Beispiel habe ich jetzt gesehen, Muhammad Ali war immer Nummer 1. Ich weiß nicht, ob Muhammad Ali ist tot.
Ist das so eine ewige Bestenliste?
Genau. Muhammad Ali ist ja gestorben. Und jetzt ist auf einmal Muhammad Ali nur Nummer 2 und der andere, der Nummer 1 war, ich weiß jetzt nicht, die haben das auf jeden Fall jetzt so getauscht. Beide Boxer sind verstorben. Ich weiß nicht, ob die jetzt mal überspitzt gesagt im Himmel gegeneinander geboxt haben. Und jetzt wurden die Plätze vertauscht. Wie funktioniert das? Das ist alles Betrug. Da wird der eine Bock, da wird da ein bisschen Geld überwiesen und da wird das System, also das System ist undurchsichtig, das funktioniert einfach nicht. Und jetzt bin ich in diesem Ranking bei Platz 240 oder was. Ich war 64 der Welt.
Und das, können wir denn da mal was machen, dass du wieder
nach vorne kommst? Wir können ein paar Scheine überweisen. Dann, okay. Dann bin ich auch...
Würden wir machen, wenn wir so ja, hätten. Ne?
Das ist, wir könnten ein Mario Jasman Ranking machen und dann kann ich an Nummer 1 sagen, Golovkin oder Alvarez dahinter.
Wir können ja auch einen neuen Verband gründen.
Genau.
Wir gründen einen Verband und...
ich glaube auch, dass das sehr wichtig ist. Also erstmal ist es so, wie es ist halt. Das ist immer so, ist so gekommen. Aber es ist ja wichtig, dass du das richtig einschätzen kannst, weil das schützt dich ja auch vor Enttäuschungen und Fehleinschätzungen.
Ist auch so, ja. Das ist wirklich die Politik. Ne? Das wäre das andere, was dann halt da auch nochmal ist, da ist ein Boxer. Und jetzt an euch die Frage, er hat 200 Kämpfe verloren und nur 20 gewonnen. Schlechter Boxer oder nicht? 200 Niederlagen, da muss er doch ein schlechter Boxer sein, oder?
Kommt auf die Gegner an.
Und jetzt kommt es erstmal auf die Gegner an. Und zum anderen, was viele nicht lesen, er hat von diesen 200 Kämpfen, die er verloren hat, nur 5-mal durch K.O. verloren. Nur 5 vorzeitig. Er hat gegen weltklasse Leute geboxt und hat nur 5-mal vorzeitig verloren. Ja. Er kann kein schlechter Boxer sein. Und das sind viele, die das nicht lesen. Die sehen dann, 200 Niederlagen, das muss, Box gegen so eine Flasche. Und ich kann euch sagen, von diesen 200 Niederlagen hat er wahrscheinlich 40 mindestens nicht verloren. Das ist nochmal die andere Sache. Und bei vielleicht nochmal bei 50 anderen Kämpfen haben die ihn vielleicht einen Tag vorher angerufen, willst du boxen? Kriegst 500 Euro Gage oder 1000 Euro Gage oder was auch immer. Dann sagt er, ich bin Profiboxer, ich habe sowieso schon so viele Niederlagen, ich boxe. Ob ich jetzt vorbereitet bin oder nicht. Und dann geht er trotzdem noch über die Runden. Das kann kein schlechter Boxer sein. Und das ist halt, was viele Leute mich fragen auch. Ja, der hat einen Gegner, der hat ja schon hier 10 Niederlagen oder was. Ich sage, ja, guck doch mal, gegen was für Leute der geboxt hat. Ist er da K.O. gegangen?
Genauso kann einer mit 100 Siegen quasi
einen Fallobst bekommen. So ist es, so ist es. Der Jonsu, den ich aus Finnland ausgenockt habe in der 5. Runde, der hat gegen Maciej, ist egal, gegen Polen, der war Weltmeister jetzt. Gegen den ist er über die, ist er über die Runden gegangen. Ich habe ihn in der 5. Runde ausgenockt. Ich sage, ihr müsst die Vergleiche sehen. Ich knock die, der eine schlägt ihn vielleicht auch nach Punkten, aber ich knock sie aus. Das ist der Unterschied.
Ist das das Schöne? Ist das der schönste Sieg, der K.O.-Sieg?
Ist auf jeden Fall der ehrlichste.
Okay.
Hm. Ja.
Da gibt es keine Diskussion mehr.
Nein, das ist so.
Ja. Ja. Aber das Schöne ist ja, bei dir ist es eindeutig. 20 Kämpfe, 20 Siege, da müssen wir nicht lange rumdiskutieren.
Nein, natürlich. Eigentlich nicht. Eigentlich gibt es da nichts zu diskutieren. Wir haben auch Gegner wirklich geboxt. Klar, am Anfang ist halt auch vieles Aufbau, aber wir haben auch Gegner geboxt, die mich gefordert haben. Und ich gucke halt auch dann wirklich, gegen die meisten sind sie über die Runden gegangen und ich habe sie ausgenommen. Und dann sage ich, Leute, ja, das ist für mich, ich sage, okay, es sind so viele gute Amateure bei den Profis schon untergegangen. Und das Einzige, warum die untergegangen sind, weil die nicht hart schlagen konnten, weil die solche Leute nicht ausnocken konnten. Und ich sage, ich kann sie ausnocken. Das ist für mich wichtig. Und das wird auch sich beim Profiboxen auszahlen. Da bin ich mir sicher.
War Mike Tyson eigentlich ein guter Boxer oder nur ein harter Schläger?
Sehr guter Boxer.
Ja.
Brillant. Brillant. Der hat alles, was er geschlagen hat, auf den Punkt getroffen. Ja. Und wenn du dir die technischen diese Abläufe anguckst, das war perfekt. Das war perfekt. Und dazu, dass er diesen Willen hatte, diesen Biss in seiner Glanzzeit.
Der konnte auch was wegstecken.
Einfach mega. Ja, das war ein Kämpfer. Das waren von der Straße ein Kämpfer. Ich bin Kämpfer, bin aber nicht von der Straße.
Also, jetzt stellt sich wieder so eine blöde Mädchenfrage an. Kann man Schlagkraft messen? Also, es gibt ja beim FIMA-Kau den Lukas, ne? Wo man einmal so drauf donnert und dann geht das und es leuchtet alles.
Damit entspanne ich nicht.
Nein.
Nein, also du kannst es schon messen, aber dann musst du auch immer wieder, du kannst es zum Beispiel in Kilo wird das gemessen. Ich glaube, Klitschko hatte 550, 600 Kilo geschlagen, aber dann wird das zum Beispiel auch gemessen auf einen Zentimeter und dann musst du auch noch gucken, wie hart ist dieser Schlag beschleunigt. Wenn ich jetzt zum Beispiel von LKW laufe und der hat nur 10 km/h, passiert mir nichts. Wenn ich aber von Trabi laufe, der hat vielleicht 50 oder 60 km/h, bin ich tot. Ja? Dann muss das immer so ein bisschen... Ja, hart schlagen ist nicht gleich hart schlagen. Du musst dann auch noch gucken, die Beschleunigung und so. Das ist wirklich. Und dann okay. Noch. Und wo du und ob du präzise triffst. Mhm. Wenn ich jetzt vorne einfach irgendwo aufs Jochbein schlage, wird es nicht so den Effekt haben, wie wenn ich jetzt auf die Kinnspitze treffe.
Okay. Ich finde, Mario, wir sollten es dabei belassen bei der Kinnspitze. Hast du noch eine Frage?
Ich habe keine Frage.
Was dir brennt. Also, wahnsinnig tolles Gespräch.
Dankeschön.
Ich, habe das echt genossen, habe ganz viel mitgenommen auch wieder. Was wir dir wünschen im neuen Jahr ist natürlich, dass du gesund bleibst, dass du und deine Familie, dass ihr gesund bleibt, dass Phil wohlauf ist, dass du keine Verletzungen davon trägst, dass du den nächsten Sieg sicher in der Tasche hast und einfach ein erfolgreiches 2020 erlebst. Vielen, vielen lieben Dank.
Ja, vielen Dank für die Einladung, hat mir richtig Spaß gemacht.
Von super. Mir vor allen Dingen nochmal ein ganz volles Haus dann bei deiner nächsten Veranstaltung hier. Sag bitte nochmal das Datum mit
Ihnen. 21.03. Kreissporthalle hier in Korbach und ich freue mich auf eure Unterstützung. Ich hoffe, ihr kommt alle vorbei, mich zu unterstützen und wird ein mega Ereignis. Wir haben schon ein paar Acts geplant und das wird super. Freue ich mich.
Hast zwei neue Fans schon mal gewonnen.
Sei dir sicher.
Danke.
Hanse gehört.
Das Stadtgespräch. In, aus und über Korbach.
Haben Sie gehört?